Jo Leute, grüßt euch. Willkommen zurück zum Hypertrophy Cast. Nice, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur nächsten Wettkampf-Diät-Reihe. Du bist jetzt 5 Wochen out
Four
zum.
weeks.
Ah, 4 Wochen sind
Vier
sogar.
Wochen.
Ah, krass, okay. Ja, zum ersten Warm-up-Wettkampf in Amsterdam ist der, gell?
Ja, nicht direkt in Amsterdam, kurz
Ja.
davor, aber in den Niederlanden,
Ja.
ja.
Ja, sehr geil. Ja, ist ja schon wieder 2 Wochen her, dass wir die letzte Folge abgedreht haben.
Heute wieder Heimspiel bei
Ja,
dir.
genau, ist jetzt wieder bei mir, wie die fleißigen YouTube-Zuschauer auf jeden Fall bemerken werden. Ja, wie waren die letzten 2 Wochen so? Was ist so bei dir passiert? Gibt es irgendwas Neues?
Ja, ich habe jetzt die 80-Kilo-Marke durchbrochen. War jetzt heute so bei 79,8 oder so. Das war für mich so ein kleiner Meilenstein. So 80 Kilo, da drunter weiß ich, ey, jetzt wird's dünn.
Ja, jetzt, ja.
Das Eis wird immer dünner. Merke auch die Diät jetzt langsam immer mehr. Also ist nicht mehr so das Zuckerschlecken wie vor noch 5, 6 Wochen oder so. Man merkt halt einfach, so am Ende des Tages ist die Batterie einfach leer. Also so über die erste Tageshälfte komme ich noch richtig gut zurecht. Ich kriege mega viele Dinge gerade einfach geregelt und geschafft. Meine Arbeit läuft gut, das Training läuft gut und ja, am Ende des Tages merke ich dann einfach, ey, jetzt ist finito so. Da merke ich auch, bin ich so ein bisschen stressempfindlicher und ja, am Ende des Tages bin ich einfach komplett durch. Also das ist so, das merke ich halt jetzt wirklich, dass ja, die Batterie einfach am Ende des Tages einfach verbraucht ist. Aber dann ja, schlafe ich nachts doch eigentlich immer noch recht gut. Nicht mehr ganz so viel wie noch zu Beginn der Prep. Da war ich ja immer so bei 8 bis 10 Stunden tatsächlich pro Nacht. Jetzt mittlerweile sind es eher so 6 bis 8.
Okay, ja.
Immer noch ganz in Ordnung, und reicht auch, um ja, die Batterie zumindest zu einem gewissen prozentualen Anteil wieder aufzufüllen. Aber ja, merk, langsam wird es ein bisschen knackiger. Aber ja, die Form entwickelt sich auch dementsprechend.
Das auf jeden
Verliere
Fall.
immer noch ja, bei einer ganz guten Rate Gewicht, ungefähr 0,5% meines Körpergewichts, also jetzt ungefähr so 400, 500 Gramm pro Woche, verliere ich schon an Fett und bin jetzt auch mit den Kalorien noch nicht groß runtergegangen. Bin nach wie vor, ja, also ich würde sagen, so im Schnitt bei 2500 Kalorien.
Ja, gut, ja.
Also habe ich immer noch rein rechnerisch Erhaltungskalorien von 3000, was ja zum aktuellen Zeitpunkt eigentlich eine ganz gute Sache ist. Schritte werden auch noch recht entspannt gehandelt. Alles so bei ad libitum. Also ich mache im Prinzip so viel, wie ich halt Bock habe. Sind jetzt gerade wahrscheinlich so 7000 Schritte
Ja,
pro
okay.
Tag im Schnitt. Kann man sicherlich auch noch hochfahren, aber ich habe kaum Zeit. Also Zeit ist gerade echt begrenzt. Bin den ganzen Tag am Machen und am Tun und das steckt mir dann am Abend natürlich dann auch so ein bisschen in den Knochen. Aber ja, da will ich mich auf keinen Fall drüber beschweren. Ich denke auch in der Prep, so ein gewisses Maß an externem Stress ist wahrscheinlich auch irgendwo förderlich, ne, weil es dich natürlich auch so ein bisschen den Zustand, in dem du dich befindest, ein bisschen vergessen lässt. Ich bin halt mit anderen Dingen beschäftigt. So, ja, und deswegen eigentlich alles soweit ziemlich gut, aber langsam fängt es an, interessant zu werden, würde ich sagen.
Ja, ich meine, wäre auch komisch, wenn nicht. Ne? Also ich meine, so lange ist es ja auch nicht mehr bis zum Hauptwettkampf zur
Ja.
GNBF dann im Endeffekt. Und ich meine, wenn es jetzt nicht schon so ein bisschen, also wenn du es jetzt nicht schon ein bisschen merken würdest, dann würde ich mir selber auch ein bisschen Gedanken machen, so.
Bin ich überhaupt lean genug und
Ja,
sowas,
irgendwie
ne?
sowas zum Beispiel, genau.
Ja.
Ja.
Mein Posing-Slip ist jetzt auch angekommen.
Ja, ich habe ihn ja schon gesehen.
Ja.
Nice Ding auf jeden
Ja,
Fall,
habe ich
ja.
mir Maß anfertigen lassen. In Samt, Material Bordeaux-Rot. Da werden sicherlich auch ja, in den kommenden Wochen mal hier und da vielleicht mal so ein Form-Update mit einem Posing-Slip erscheinen. Wir starten ja jetzt auch wieder mit YouTube-Videos. War ja letztens beim Daniel Kubik, da ist auch das Six Weeks Out Video online gegangen. Da wird zukünftig auch mehr kommen. Also wenn ihr mich im String sehen wollt, dann schaltet auch da
dann
gerne
dann auf mal. Jeden Fall einschalten.
Ja, ist schon ein bisschen befremdlich. Ich meine, mir war es immer klar so, ne, Bodybuilding heißt auch, ne, einen Posing-Slip auf der Bühne tragen. Aber ja. Als er dann da war, ne, so das erste Mal, als ich ihn anhatte, war schon ein bisschen weird so. Aber hab mich ganz gut mit dem angefreundet, hab ihn auch, wie gesagt, Maß anfertigen lassen mit extra langen Seitenbändern zum Beispiel, die ich in gewissen Posen auch so ein bisschen höher ziehen kann. So kann ich zum Beispiel meine etwas breitere Hüfte so ein bisschen kaschieren, die etwas schmaler wirken lassen, das Bein optisch auch so ein bisschen verlängern und das sorgt in dem ein oder anderen Frontshot, in den Frontposen für einen ganz guten Look. Mhm. Kommt halt generell einfach noch so ein bisschen mehr der V-Taper raus und ja, ist ganz, ganz cool, den jetzt auch da zu haben. Ziehe ich ab und an mal an, post mal da eine Runde mit und so, aber mal gucken, wann ich da das erste Video oder Posing veröffentliche. Ja. Könnte mir schon vorstellen, dass dann viele, die vielleicht jetzt auch nicht so in der Bodybuilding-Materie drin sind, direkt mal deabonnieren oder sowas, wenn die sowas sehen. Ich weiß nicht, kommt schon ein bisschen weird wahrscheinlich.
Da kommt dann wahrscheinlich direkt der erste Kommentar. Ja, poste das doch hier auf deinem OnlyFans-Account. Da darf dafür ist Instagram die falsche
Plattform. Hey, wer würde bezahlen? Schreibt mal bitte, wer. Dann richten wir das ein.
Ja, ich bin selber gespannt. Ich meine, wir müssen ja bei mir dann auch demnächst noch schauen, wie das mit dem Posing Slip wird, also wie wir das machen. Also ich habe ja auch schon so eine grobe Richtung, also von der Farbe her würde ich hätte ich gerne so lila oder ich glaube dunkelgrün, hast du gesagt, kann auch nice sein.
Ja.
Müssten wir beide uns dann auch mal demnächst zusammensetzen und mal gucken, wie wir das dann bei mir gestalten. Ja, aber ich bin selber auch mal gespannt, wenn ich das Ding dann auch wirklich, wenn es dann bei mir zu Hause ankommt, ich es dann auch das erste Mal tragen darf. Wie das Feeling dann auch einfach ist, weil es ist ja nochmal was anderes, als wenn du jetzt wirklich diesen Posing-Slip anhast oder du dir dann halt die Boxershorts dann dementsprechend halt eben zurechtziehst.
Ja,
ne?
Es ist
halt nochmal was ganz anderes.
Du bist komplett entblößt, man sieht halt wirklich alles und du hast halt dann auch nochmal Möglichkeiten, hinten den Ausschnitt am Arsch auch customizen zu lassen. Also du kannst halt den Slip so erstellen, dass er halt so ein bisschen breiter geschnitten ist, dass man halt nicht so viel vom Arsch sieht. Ja. Wenn du aber die entsprechenden Glutstreifen hast, dann willst du natürlich, dass sie auch sichtbar werden. Ja, das heißt, da kannst du das Ganze ein bisschen enger auch eben schneiden lassen. Also man sieht halt wirklich echt alles und kann sich auch dann echt nochmal den Slip nochmal so ein bisschen in die Arschritze ziehen und sowas und damit da wirklich alles dann eben auch sichtbar wird. Es ist crazy, aber ey, ist cool und ich glaube, lila oder grün würde gut passen, so eine knallige Farbe sticht dann immer so ein bisschen raus, ne? Die viele nehmen ja dann einfach schwarz so, ist natürlich auch cool, aber ich wollte halt auch so mit Bordeaux-Rot, sag ich mal, so ein bisschen so einen Akzent setzen auf der Bühne.
Fällt mir vielleicht nochmal ein bisschen eher auf.
Ja, safe.
Ja, genau, also bei mir in den letzten 2 Wochen ist ja auch so ein bisschen was passiert. Ich meine, ich studiere jetzt seit 2 Wochen. Ich habe ja vor 2 Wochen im Prinzip auch angefangen.
Ja, sag mal kurz, was du studierst.
Genau, ich habe jetzt angefangen, Pharmazie zu studieren in Bonn. Genau, jetzt seit 2 Wochen bin ich jetzt da. Ich hatte jetzt auch vorgestern hatte ich auch meinen ersten Tag im Labor. Also ich muss 2-mal die Woche dann auch immer in die Uni fahren und im Labor dann halt eben Lösungen mischen, Salze analysieren. Das kommt jetzt halt alles so. Finde ich auch richtig cool, muss ich sagen. Es hat auch richtig viel Spaß gestern, weil gestern haben wir halt die erste Lösung hergestellt.
Okay.
Das ist richtig nice. Das ist halt genau das, was ich halt irgendwie auch machen wollte. Ist halt super witzig, weil wir sind jetzt halt mit 20 Mann im Labor. Und die Assistenten haben dann auch gesagt, okay, du und du, also wir haben das halt gestern in 2er-Gruppen gemacht, ihr macht jetzt das und das. Und dann haben sie einfach gesagt, okay, macht. So, die haben uns einfach direkt losgelassen an den Säurenschrank und sowas. Und haben dann gesagt, okay, nehmt euch raus, fangt an zu mixen und so. Ne? Also war richtig cool. So einfach, das ist wirklich komplett freie Hand.
Irgendwas explodiert?
Nee, das ist nicht. Also ich glaube, soweit ist es noch nicht. Es könnte tatsächlich irgendwann mal passieren. Ja. Also gestern waren halt nur so harmlose Lösungen, sage ich jetzt mal. Aber so nach und nach kommen da auch schon ein paar stärkere Säuren zum Beispiel auch zum Einsatz. Da könnten hier und da, also wer da auf jeden Fall nicht vorsichtig arbeitet, kann sich auch gut und gerne mal schnell die Haut verätzen oder sonst irgendwie sowas in die Richtung.
Habt ihr da so Sicherheitsanzüge an oder so?
Wir müssen einen Kittel tragen.
Okay.
Ist super witzig. Als ich den auch bekommen habe, ich habe den natürlich direkt erstmal angezogen. Die haben halt strikte Regularien. Also Kittel muss bis oben hin zugeknöpft sein. Knöchel müssen immer bedeckt sein am Fuß jetzt. Brille muss immer getragen werden, sobald man das Labor betritt. Und wenn halt mit Chemikalien gearbeitet wird, halt immer die dementsprechenden Gummihandschuhe auch immer anziehen. Gut, ist halt logisch, also für mich zumindest, damit dann auch zu arbeiten, wenn halt im Labor ist. Aber ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Feeling, auch so im Labor zu stehen, mit Säuren rumzuhantieren, ein bisschen was zusammenzumischen. Ist schon cool auf jeden Fall.
Witzig.
Ich glaube, kommt mir für die Prep eigentlich auch ein bisschen gelegen, dass ich jetzt halt auch Uni habe, sondern weiß ich halt auch, dann und dann habe ich fest Vorlesungen, so, da muss ich dann halt auch fokussiert sein, muss zuhören, muss dann selber noch ein bisschen was machen. Ich meine, ist ja immer noch von zu Hause aus eben und muss das Ganze dann noch selber ein bisschen aufarbeiten. Und ich glaube, das kommt mir auch ein bisschen entgegen, dass ich dann halt einfach weiß, okay, ich habe jetzt das und das zu tun, ich muss lernen, ich muss das und das abarbeiten. Und ich glaube, das kommt mir, wie du eben auch schon erwähnt hast, eigentlich in der Prep eigentlich auch ziemlich gelegen, muss ich sagen, dass ich dann auch einfach beschäftigt bin und jetzt nicht einfach so in den Tag reinleben würde, einfach nur so, sondern auch hier und da auf jeden Fall ordentlich was an Ablenkung habe eben.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe das in den vergangenen Preps auch immer bisher so gemacht, dass ich vor allem in den finalen Phasen der Wettkampfdiät mir immer extrem viel zugemutet habe. Ich denke halt auch, dass man sich auch selber irgendwo ganz oft so Grenzen setzt, was man so an Workstress oder so generell einfach auch verkraften kann. Und in der Prep, ne, kommt es dann einfach dazu, dass man dann, ne, sich dann auch vielen Herausforderungen dann vielleicht bewusst dann auch stellt, weil man sich dann vielleicht auch so ein bisschen so für in unsterblich, unkaputtbar dann irgendwie hält, weiß nicht. Ja. Und es hat jedes Mal sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Klar, es darf natürlich ein gewisses Maß nicht überschreiten, aber so generell denke ich schon, dass einfach viel Beschäftigung und auch Fokus auf andere Dinge in der Prep sehr, sehr zuträglich sein können. Vor allen Dingen, ja, wenn dich dann halt auch so Sachen wie Hungergefühle plagen.
Ja.
Ich glaube, das ist dann für viele schon sehr, sehr ekelhaft, also wirklich sehr, sehr häufig einfach hungrig zu sein. Ich muss sagen, das habe ich zum Beispiel noch gar nicht. Also so Hungersymptome, Appetitsgelüste, Heißhunger, was weiß ich. Also davon bin ich echt noch verschont geblieben, wo ich es halt einfach merke, ist halt einfach so dieser angespannte, stressige Zustand, aus dem ich dann auch manchmal nicht so gut rauskomme, wenn ich halt wirklich versuche zu entspannen, weißt du? Bist halt den ganzen Tag, ne, am Machen, am Tun, trainieren, Arbeit, ne, bist die ganze Zeit, sage ich mal, so ein bisschen in so einem sympathischen Zustand. Ne? Du musst halt eben leistungsfähig sein und so. Und da fällt es mir manchmal schwer, dann eben auch abends rauszukommen. Ich habe zum Beispiel gestern gemerkt, habe mir dann hab dann eine Pizza gegessen und ich hatte dann das Pizzastück in der Hand. Und auf einmal merke ich, wie ich die ganze Zeit so das Pizzastück so fast in meiner Hand so zerquetscht habe, weißt du, so, also so, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt einfach vermehrt darauf achte, aber dass ich einfach so die Hand einfach nicht so komplett locker lassen konnte, das ist mir zum Beispiel dann aufgefallen. Und dann musste ich mich auch erstmal wieder darauf fokussieren, ey, lass mal locker einfach, ne, relax mal so.
Ja.
Das muss ich sagen, das fällt mir jetzt ein bisschen schwerer, da dann eben auch aus, ne, diesem Zustand wieder rauszukommen, eben vermehrt dann eben auch in einen parasympathischen Zustand eben zu kommen, ne, wo der Körper halt auch dann wirklich die Regeneration priorisiert und sich gut erholen kann. Aber ja, ansonsten ist es auf jeden Fall geil, viel zu tun zu haben und halt eben nicht die ganze Zeit nur darüber nachzudenken, ey, wie habe ich jetzt gerade Hunger oder wie geht's mir jetzt gerade mit dem Körperfettanteil? Das sind ja gar nicht, das sind ja gar keine Gedanken, die groß aufkommen, wenn du halt eben auch andere Dinge im Leben hast, die ja eben auch eine hohe Priorität genießen. Ne? Und ja, schon cool.
Ja, aber Regeneration ist doch eigentlich schon das perfekte Stichwort, würde ich sagen. Wir hatten uns ja schon überlegt, so ein bisschen das Thema Schlaf anzureißen jetzt in der heutigen Folge. Vielleicht, was man tun kann, um seinen Schlaf vielleicht ein bisschen zu optimieren. Ist jetzt natürlich gerade in der Wettkampfdiät auch ein relativ interessantes Thema, womit man sich auf jeden Fall auch mal auseinandersetzen kann. Weil ich meine, du hast ja auch schon gesagt, dass du jetzt schon weniger schläfst als jetzt noch vor ein paar Wochen eben. Und dass man da natürlich dann auch versuchen kann, möglichst viel Qualität aus dem Schlaf eben schon rauszuziehen, wenn die Quantität dann eben schon dementsprechend ein bisschen abfällt. Genau, da können wir einfach hier und da so ein paar so Tipps raushauen, eventuell auf was man achten kann, was dir vielleicht persönlich hilft, was mir vielleicht persönlich hilft, besser einzuschlafen, länger oder länger dann auch durchzuschlafen vielleicht auch. Wäre vielleicht eine ganz interessante Sache. Kannst du einfach mal im Prinzip erzählen, wie du das Ganze vielleicht aktuell handhabst, ob du schon gewisse Sachen forcierst, auf die du versuchst, primär zu achten, um jetzt deinen Schlaf halt bestmöglich auszulegen.
Ja, sehr, sehr gern. Finde ich auf jeden Fall ein super wichtiges Thema, weil der Schlaf ab einem gewissen Punkt in der Prep auf jeden Fall leiden wird. Wir haben ja eben jetzt schon das vegetative Nervensystem angesprochen. Wir haben auf der einen Seite halt den Sympathikus und den Parasympathikus. Kennt ihr wahrscheinlich noch aus dem Biologieunterricht. Und im sympathischen Zustand bist du halt leistungsfähig. Die Herzfrequenz erhöht sich. Das ist halt, bist halt aufs Überleben, sage ich mal, ausgelegt. Ne? Damals kam halt ein Säbelzahntiger auf einmal um die Ecke und dann musstest du halt rennen. Dann warst du halt im Sympathikus. Und abends...
Ist aber auch witzig, dass immer jeder... Auch in der Schule war es immer so, ich weiß nicht, was bei dir auch war, das Beispiel mit dem Säbelzahntiger bringt.
Ne? Daher habe ich das ja. Der Säbelzahntiger, wer feiert den nicht? Ne?
Ja, aber das ist wirklich so, jeder hat immer genau dieses eine Beispiel. Ja. Ich kenne halt auch genauso aus meiner Schulzeit, kenne ich es auch noch.
Ja, der Säbelzahntiger ist bestes Tier auf jeden Fall. Wenn ich ein aus Haustier holen würde, dann ein Säbelzahntiger. Parasympathischer Zustand, wenn du dann das Mammut erlegt hast, das Mammut wird dann immer gefressen, vom Säbelzahntiger läuft man weg, dann kommst du halt in diesen parasympathischen Zustand, dann regenerierst du, erholst du dich. Und was halt dann so das Ding ist in der Prep, ist, dein Körper hat halt zunehmend eben das Gefühl, ey, ich verhungere. Der weiß nicht, dass du genügend Essen im Kühlschrank hast, sondern der sieht halt einfach nur, ey, ich habe immer weniger Körperfett, immer weniger Überlebensreserven und dementsprechend kommt er halt so immer mehr in Alarmbereitschaft und möchte halt, dass du natürlich jagen gehst, Essen ranschaffst, also versetzt er dich eher in diesen sympathischen Zustand und lässt dich weniger entspannen. Und das merke ich halt auch jetzt bei mir, morgens zum Beispiel, wenn ich mal aufwache, um zum Beispiel auf Toilette zu gehen, dann kann ich danach nicht mehr weiterpennen, weil ich so wach bin und mir dann die Gedanken durch den Kopf schießen, ey, was muss ich heute alles erledigen, was geht ab heute, ne? So dann habe ich schon so viele Gedanken im Kopf, dass ich schon überhaupt nicht mehr zur Ruhe komme und dann meistens auch direkt aufstehe. Und ja, das ist so ein bisschen dieser Jägermodus, ne? Ich denke mal, jeder, der schon mal eine Wettkampfdiät gemacht hat, der wird das wissen, ne? Ich hatte jetzt auch schon mal so ein paar Nächte gehabt, wobei das jetzt wieder ein bisschen weniger geworden ist, wo ich einfach mal nach 3-4 Stunden auf einmal hellwach im Bett lag und dann auch einfach aufgestanden bin. Und ja, worauf ich jetzt gerade einfach achte, ist primär einfach die Schlafhygiene. Bedeutet für mich ähnliche Zeitpunkte, zu denen ich schlafen gehe und aufwache. Ja. Ich peile immer so an, dass ich so gegen 23 Uhr meistens so ins Bett komme. Klappt nicht immer. Ne? Wir haben jetzt auch, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, einen Hundewelpen da jetzt mit 8 Wochen. Das war ein riesiger Traum von meiner Freundin, den sie sich jetzt endlich verwirklichen konnte, weil wir umgezogen sind und in der Wohnung jetzt auch Hunde erlaubt waren und so. Und da haben wir jetzt vor knapp 2 Wochen einen neuen Mitbewohner, neues Familienmitglied dazu gewonnen. Und der muss halt auch dann abends halt nochmal raus und das zieht sich dann meistens noch, ne? Deswegen kann es auch mal sein, dass es ein bisschen später wird, aber ich peile so 23 Uhr an, mal wird es vielleicht eine Stunde später, eine Stunde vorher, kriegt da jetzt auch keine Panikattacke, wenn es mal ein bisschen später wird, ne? Sollte die auch nicht, aber ich setze mir schon so ein gewisses Schlafziel irgendwo, dann will ich einfach pennen und das klappt sehr, sehr gut, weil ich dann meist immer so bis 7 Uhr auch sehr, sehr gut durchschlafen kann. Bin dann meistens ja nicht so um 23 Uhr direkt am Pennen, aber meistens dann allerspätestens gegen 0 Uhr oder so. Wobei ich auch Tage habe, ey, da komme ich dann abends bin ich dann abends fertig mit der Arbeit und dann penne ich schon auf der Couch ein um 22 Uhr und so und dann bin ich auch um 23 Uhr dann spätestens schon im Bett. Aber stehe dann meistens so oder werde dann gegen 7 Uhr wach, muss dann meist auf Toilette gehen. Ich kann nachts tatsächlich echt immer noch ziemlich gut durchpennen.
Ja, das ist gut.
Werd immer so gegen 6.30 Uhr, 7 Uhr eben mal wach für den Toilettengang. Und dann muss ich halt abwägen, ob ich mich nochmal hinlege und nochmal versuche weiter zu schlafen oder ob ich dann direkt aufstehe. Ja. Meist wird der Sam, der kleine Hund, der kleine Frenchie, dann auch schon wach und dann nehme ich mir ihn und dann geht er auch nochmal auf Toilette und so. Ja, manchmal lege ich mich dann nochmal hin, döse dann vielleicht nochmal für eine halbe Stunde, Stunde oder so. Ja. Oder ich stehe dann halt direkt auf. Ja. Genau, geschieht aber alles immer zu relativ gleichen Zeiten. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und ich gucke halt auch, dass das Schlafzimmer möglichst dunkel ist. Jetzt in der neuen Wohnung haben wir da auch die Möglichkeit, den Raum komplett abzudunkeln. Wir können Rollladen ganz runterfahren, da siehst du nichts mehr.
Ah, das ist gut. Das ist
mega geil, das hatte ich vorher auch nicht. Ich hatte nur so Vorhänge, da kamen immer Lichtstrahlen am Morgen durch und so. Ja. Deswegen, das war jetzt für mich auch echt nochmal ein kleiner Gamechanger. Und ich gucke auch, dass der Raum relativ kühl ist. Also die optimale Schlaftemperatur soll wohl so bei 18 bis 22 Grad liegen. Und was ich dann zum Beispiel mache, ist, dass ich, wenn ich abends durch bin, so weiß, hey, bald geht's pennen, dass ich nochmal kurz das Fenster auf Kipp mache, nochmal so ein bisschen durchlüfte, dass es schön kühl dann im Zimmer ist. Und damit kann ich richtig gut einpennen. Kleine Sache, die ich dann immer noch mache. Ich höre jetzt schon seitdem wir in der neuen Wohnung sind, fast jeden Abend Asterix und Obelix bei Spotify. Ja. Digga, da gibt es einfach so 50, 60 Episoden. Uff, und jeden Abend gehe ich immer so die Episoden nach und nach durch. Bin meistens nach 5 Minuten weg, stelle mir Sleep-Timer immer auf halbe Stunde. Ja. Höre das so nebenbei, so auf der kleinstmöglichen Lautstärke, so dass ich gerade noch alles verstehen kann, aber dass es auch nicht lauter ist, als es sein muss.
Ja.
Sleep Timer rein, zuhören und dann bin ich weg.
Ach, krass.
Und dann schaltet sich alles automatisch aus.
Ja.
Und ja, so handhab ich gerade den Schlaf. Ab und an arbeite ich noch mit Melatonin, aber nur sporadisch, also ich nehme es nicht regelmäßig. Ja. Hat auch einfach dann nicht die Funktion, die man sich dadurch erhofft. Melatonin, ein Hormon, was dich müde macht. Und die Melatoninproduktion wird halt zum Beispiel dadurch angeregt, dass du keiner großen Lichtquelle zum Beispiel ausgesetzt bist. Wenn jetzt die Sonne draußen steht und so, dann wird der Körper wenig Melatonin produzieren. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel vorm Fernseher sitzt und der dich voll mit Blaulicht beschallert, dann wird auch die Melatoninproduktion zum Beispiel ein bisschen gehemmt sein. Und ich führe das Ganze in Kapselform ab und an zu, wenn ich meinen Schlafrhythmus so ein bisschen verschieben will. Also wenn ich zum Beispiel auch mal eine Nacht hatte, wo ich erst später ins Bett gekommen bin, so um 0 Uhr oder so, und dann vielleicht mal auch ein bisschen länger schlafe, ich aber am nächsten Tag wieder in meinen normalen Rhythmus reinkommen will und ich jetzt irgendwie um 9:30 noch nicht das Gefühl habe, okay, ich bin jetzt voll müde oder so, dann so eine Kapsel nehmen, vielleicht ein bisschen früher einschlafen, eher müde werden, das hilft mir. Das muss man für sich auch so ein bisschen herausfinden. Also das würde ich jetzt nicht als allgemeingültige Empfehlung rausgeben. Hab mit Melatonin anekdotisch auch mit Kunden schon hier und da ganz gute Erfahrungen sammeln können, aber wie gesagt, nicht bei regelmäßigen Konsum, sondern halt wirklich, ne, wenn ihr so ein bisschen jetlagged seid und so ein bisschen aus eurem normalen Schlafrhythmus rausgerissen seid, wenn ihr das wieder so ein bisschen gerade biegen wollt, dann könnte man je nachdem mit ein bisschen Melatonin supplementieren.
Ja, das, was ich früher ab und zu gemacht habe, inzwischen gar nicht mehr, könnte ich mir aber vorstellen, dass ich das in der Prep dann bei mir selber auch wieder anwende, sind so Blaulichtblockerbrillen.
Oh ja.
Da habe ich mir eine geholt, also keine, die so orange ist, sondern die sieht aus wie meine normale Brille. Die ist halt ein bisschen dicker, so von den Bügeln her, aber sonst unterscheidet die sich eigentlich gar nicht von meiner normalen Brille. Aber die blockt das Blaulicht eben. Das habe ich früher relativ regelmäßig genommen. Kann mir halt, wie gesagt, vorstellen, dass ich das in der Prep auch wieder nehme.
Ja. Ich hatte auch so eine, aber ich hatte so diese Radfahrerbrille, diese komplett orange, richtig scheiße aus. Meine Freundin hat mich immer so ausgelacht, wenn ich die angezogen habe. Aber ich muss sagen, jetzt hier in meiner neuen Brille ist auch ein Blaulichtfilter drin.
Ah, krass, okay.
Ja, ja. Manchmal sieht man das so, dass es schimmert dann so komisch bläulich. So. Die kann man sich auch mittlerweile komplett problemlos einbauen lassen in die Brille. Ich habe die bei Mr. Spex bestellt und da kannst du das am Ende einfach noch auswählen. Das ist auch gar nicht so teuer. Ich weiß gar nicht, wie viel es gekostet hat. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber war sehr, sehr günstig und ist eigentlich eine coole Sache. Ich habe den halt jetzt den ganzen Tag drin. Ist ja halt dann die Frage, wie groß dann der Effekt ist, wenn du es halt immer drin hast oder wenn du die Braulichtbrille dann halt wirklich nur dann zu den späten Abendstunden anziehst, wenn du zum Beispiel noch Fernsehen guckst oder am Handy bist oder so. Ja, aber es ist eine super Sache. Ja,
also. Genau, begünstigt dann halt im Prinzip, wie du eben schon angesprochen hast, im Prinzip dann so ein bisschen die Melatoninproduktion dann halt, weil das Blaulicht dann halt eben rausgefiltert wird und dein Körper dann dadurch die Melatoninproduktion eben selber auch ankurbelt und dann du selber gegebenenfalls auch vielleicht schneller müde wirst und auch besser einschläfst.
Was ich auf dem Handy immer noch ganz gern mache, oder
Nightshift-Modus.
Genau, meinst du? Ja, genau. Nightshift-Modus, ja. Genau. Dann haut der dir ja automatisch da schon Blaulichtwetter aufs Handy. Und ich fahre auch immer die Helligkeit immer runter.
Ja.
Ich meine, auch mal, so meine Freundin zum Beispiel, die hat die Helligkeit immer auf komplett am Limit und liegt dann in meinem Bett. Und ich lieg dann immer so auf der Seite und sehe dann immer so.
Blendet so von der Seite, ne?
Und ich sehe es in meinem Augenwinkel, wie hell das ist. Ne? Und ich sag ihr, ja, mach das mal runter. Ich kann sonst nicht zu dir rüber oder so, weil es so hell ist und meine Augen dann schon so sensibilisiert sind. Mhm. Das ist Wahnsinn. Auch für den PC gibt's es. Ja. So ein Programm, das heißt f.lux. Das habe ich früher mal benutzt. Und das simuliert auch so ein bisschen Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Also du kannst das so synchronisieren mit deinem Standort. Mhm. Und wenn es halt bei dir draußen dunkler wird, dann wird auch automatisch vermehrt dieser Blaulichtfilter eingesetzt. Auch eine sehr, sehr coole Sache für alle die vielleicht dann noch am Zocken sind oder sowas oder am PC arbeiten. Also fürs Handy, für den PC und auch für die Augen gibt es dann entsprechende Filtermethoden, die man auf jeden Fall nutzen kann.
Ja. Ja, genau, das ist auch ein ganz interessantes Tool eigentlich, finde ich auf jeden Fall. Was ich früher auch gemacht habe, was ich mir vermutlich auch wieder angewöhnen werde, ist, ich habe immer mit Oropax geschlafen, um halt die ganzen Geräuschkulissen, die so drumherum einfach noch sein können, einfach rauszufiltern. Das hat mir persönlich immer enorm geholfen, weil bei uns hörst du das halt morgens auch immer. Hier, wir haben halt direkt Bäume neben uns beim Schlafzimmer stehen und da hörst du dann halt morgens direkt mal die Vögel
zwitschern. Ja, man kennt's.
Genau. Könnte ich mir vorstellen, dass ich die vielleicht hier und da auch mal wieder mit einbauen werde. Genau, und ich habe früher auch immer mit Schlafmaske tatsächlich auch noch geschlafen. Krank. Also so volles Programm halt, ne? Das habe ich mir inzwischen noch komplett abgewöhnt, werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr benutzen. Mhm. Nehme ich jetzt mal stark an. Weil bei uns das Schlafzimmer, da kommt eigentlich auch so gut wie gar kein Licht durch. Deswegen ist es da auch eigentlich gar nicht nötig. Ja. Aber das, was ich auch noch ganz interessant finde, den Schlaf in Zyklen halt zu betrachten. Mhm. Also es gibt ja die verschiedenen Schlafzyklen, sag ich jetzt mal, beziehungsweise die verschiedenen Schlafphasen und also die ganzen Schlafphasen aufeinander gefolgt geben halt immer einen Schlafzyklus und der geht halt immer anderthalb Stunden lang. Ja. So, und dann kann man sich auch immer überlegen, wenn man jetzt beispielsweise weiß, man kann maximal 7 Stunden schlafen, dann könnte man sich eben überlegen, ob das Sinn macht, diese 7 Stunden eben zu nehmen, weil man dann quasi mitten im 5. Zyklus ja aufwachen würde, rein rechnerisch gesehen, weil 5 Zyklen wären ja 7,5 Stunden. Mhm. Dann würde es eben mehr Sinn machen, beispielsweise nach 6 Stunden aufzustehen, weil man dann eben 4 komplette Zyklen akkumuliert hat und nicht mitten im 5. Zyklus, im schlimmsten Fall sogar noch in der Tiefschlafphase, dann eben aufwacht. Das ist nämlich oft so, dass wenn man dann eben denkt, okay, ich habe jetzt super lange geschlafen, ich müsste eigentlich erholt sein, aber dann immer noch so ein bisschen verklatscht durch den Tag rennen, dass es dann eben sein kann, dass man halt mitten in der Tiefschlafphase zum Beispiel, wenn man sich einen Wecker stellt oder so zum Beispiel, aus dem Schlaf gerissen wird und dann döst man ja manchmal auch so durch den ganzen Tag, obwohl man halt eigentlich denkt, okay, ich habe eigentlich richtig lange geschlafen.
Ja.
Das finde ich noch ein ganz cooles Tool, wenn man jetzt mal weiß, okay, ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, so viele Stunden zu schlafen, wenn man das im Vorhinein halt im Prinzip direkt schon weiß. Man weiß, okay, mein Wecker muss um 7 Uhr klingeln, ich komme aber nicht vor 1 Uhr zum Schlafen zum Beispiel. Dann kann man sich ja auch überlegen, okay, macht es jetzt mehr Sinn, beispielsweise halt ein bisschen mehr als 6 Stunden zu nehmen oder 7 Stunden zu schlafen oder halt eben nur die 6 zu nehmen und dann halt eben dafür 4 komplette Zyklen eben abzuschließen. So, das finde ich halt noch ein super interessantes Thema. Funktioniert tatsächlich auch, muss ich sagen. Habe ich eine Zeit lang auch ein bisschen akribischer drauf geachtet und habe ich auch relativ gute Erfahrungen auch mitgemacht, muss ich sagen. Also wenn ich zum Beispiel wusste, okay, ich kann, wie gesagt, ich habe es jetzt schon öfter gesagt, 7 Stunden schlafen, dann habe ich halt gesagt, okay, nee, dann stelle ich mir den Wecker 1 Stunde früher, habe dann meine 6 Stunden, habe dann meine 4 Zyklen und bin damit dann deutlich besser gefahren als mit den 7 Stunden, die ich dann hätte schlafen können.
Genau. Ja. Das mit den Schlafphasen ist mega interessant. Mhm. Man hat halt die Non-REM-Schlafphasen und die REM-Schlafphase. Und diese Non-REM-Schlafphasen kann man noch mal in 3 Phasen unterteilen. Ja. Die erste Phase geht so 5 bis 10 Minuten. Das ist so vergleichbar mit so einem Nap im Prinzip. Mhm. Dann kommt die zweite Phase, wo die Herzfrequenz dann noch mal weiter sinkt, der Körper noch mal mehr entspannt. Die geht dann meistens so 10 bis 20 Minuten, meine ich. Und die letzte, die Tiefschlafphase, die dauert dann so 20 bis 40 Minuten an. Genau. Und da hast du dann wirklich so diese maximale Entspannung. Ja. Und danach setzt dann eben die REM-Schlafphase ein. REM steht für Rapid Eye Movement. Und da ist das Gehirn so ein bisschen aktiver und da kommt es dann auch vermehrt eben zu Träumen. Ja. Ich glaube, das ist auch kennt jeder. Das ist dann ja auch, dass man dann so Phasen im Schlaf hat, wo man einfach mehr träumt und so. Und das ist dann im Prinzip der Abschluss der des Schlafzyklus. Und wie gesagt, da, ja, so je nach Schlafdauer kommt es dann eben zu so 4 bis 5 Zyklen pro Nacht. Und ja, ich kann dir da auf jeden Fall nur beipflichten. Also ich habe selber auch die Erfahrung gemacht, dass ich zu bestimmten Zeitpunkten besser empfänglich fürs Aufwachen irgendwo bin. Mhm. Ich habe das Ganze mit einer App gemacht, auch schon sehr, 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 sehr lang her. Oder als ich das zum ersten Mal gemacht habe, ist schon irgendwie so 3-4 Jahre mindestens her, da habe ich meinen Schlaftracker immer über die Nacht angehabt und habe dem dann so ein Zeitfenster vorgegeben, in dem ich aufwachen möchte. Mhm. Also habe dann so gesagt, ey, so kannst mich zwischen 7:30 und 8 Uhr wecken. Ja. Und dann analysiert er deinen Schlaf, primär über die Bewegungen, die du machst. Gegebenenfalls kannst du auch noch über die Geräusche auch noch ein bisschen was an Informationen sammeln. Und immer dann, wenn du dich in einer Leichtschlafphase befindest, dann weckt er dich halt, ne? Und ich muss sagen, als ich das so gemacht habe, hat das wunderbar funktioniert. Es war wirklich immer so, zum Beispiel, wenn man halt gerade irgendwie aus einem Traum oder so kam und dann so, ne, erstmal diesen Traum kurz verarbeitet hat, dann ging auch immer direkt der Alarm an und so. Und dann konnte man echt sehr, sehr gut aufstehen. Ja, genau. Was ich mich halt jetzt so frage, ist, ob es sich lohnt, eben dann aufzustehen oder vielleicht auch einfach noch mehr Schlafdauer einfach mitzunehmen. Ja. Also ich finde den Gedanken halt in der Praxis super cool, einfach zu sagen, so ich stehe dann auf, sodass ich einfach nicht so verklatscht bin, wenn ich aufwache. Mhm. Könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es vielleicht auch einfach mehr Sinn macht, um halt insgesamt einfach mehr Regeneration zu erfahren, einfach zu sagen, ey, ich nehme so viel Schlaf mit, wie es geht und nimm dann halt, sage ich mal, so ein bisschen diese Startschwierigkeiten in den Tag irgendwo mit.
Ja.
Ich meine, ist ja nicht so, dass wenn du aufwachst, dass du halt dann direkt Leistungen abliefern müsstest, sondern was macht man erstmal? Man geht auf Toilette, man geht in die Dusche, man putzt sich die Zähne, man frühstückt vielleicht, macht sich ein Käffchen oder so und dann kommt man schon in den Gang. Ja. Ne? Und ich glaube, also ich würde dann eher sagen, ey, ich schlafe so lange es geht und bin halt dann vielleicht in den ersten, lass es 1-2 Stunden sein, vielleicht ein bisschen träger, hab dann aber nach hinten raus ein bisschen mehr Regeneration erfahren und hab aber, wie gesagt, genauso wie du auch die Erfahrung gemacht, dass ich zu unterschiedlichen Punkten während des Schlafs besser aufstehen kann und einfach schneller in Fahrt komme. Das ist schon witzig.
Ja.
Was mich noch interessieren würde, wie machst du das mit der Ernährung? Das ist ja auch immer so ein Thema, was groß mit Schlaf in Verbindung gesetzt wird. Ich denke, dass die Auswirkungen der Ernährung doch etwas geringer sind, als die meisten vielleicht denken, dass da der Stellenwert gar nicht so hoch ist. Hast du da irgendwie Erfahrungen gemacht, so Ernährung, Auswirkungen auf den Schlaf?
Ja, also so ein paar Punkte würden mir da jetzt auf Anhieb sogar einfallen. Also ich würde zum einen natürlich gucken, dass der Zeitpunkt, zu dem du die letzte Mahlzeit konsumiert hast, nicht unmittelbar vor dem Zeitpunkt ist, wo du dich eben ins Bett legst. Mhm. Also angenommen, du isst das letzte Mal um 10:30 abends und dann aber auch eben eine relativ große Portion, sodass du den Bauch vielleicht, dass dir den Bauch halt vielleicht relativ voll schlägst, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich dann relativ schlecht einschlafen kann und zum anderen auch nicht so gut, also nicht so generell nicht so gut schlafe. Mhm. Was ich aber dennoch generell sehr gerne mache, ist zu gucken, dass ich vorm Schlafengehen gucke, dass ich doch eine relativ große Menge an Kohlenhydraten einfach noch zuführe, weil die halt auch einfach zum gewissen Teil auch einfach so ein bisschen müde machen. Mhm. Also so dieses klassische Carb-Coma einfach so. Klar, wird wahrscheinlich jeder kennen. Ja. Genau. Also ich würde immer gucken, dass man die letzte größere Mahlzeit, wenn man sich vielleicht auch die größte Mahlzeit für spät am Abend aufheben möchte, dass man die jetzt nicht unmittelbar vorm Schlafen eben konsumiert und vielleicht so, 1 bis 2 Stunden vielleicht so dazwischen lässt, je nachdem, wie groß das Ganze ausfällt und wie die Zusammensetzung von der Mahlzeit auch ist, ob die jetzt vielleicht noch sehr, sehr viel Fett enthält oder so, dass man es dann vielleicht ein bisschen weiter nach hinten rausschiebt. Wenn es jetzt doch eine bisschen kleinere Portionen ist und vielleicht ein bisschen besser verdaulich auch schon, dass man das Ganze dann vielleicht auch anderthalb bis eine Stunde vom Schlafengehen dann eben zuführt. Genau, das wären jetzt so die Punkte, die mir jetzt auf Anhieb im Prinzip direkt einfallen würden.
Ja.
Genau, hast du vielleicht noch eine Ergänzung dazu, eine kleine? Mhm. Oder generell noch was dir noch einfällt?
Ja, also, nee, auf jeden Fall stimme ich dir dazu. Ich denke, so sollte einfach nicht zu viel und nicht zu wenig sein. So, das ist natürlich auch eine Nonsensaussage, weil zu viel oder zu wenig impliziert einfach, dass es schon schlecht ist. Also,
ja, genau.
Auch immer so geil. Nee, du darfst nicht zu viel essen. Ja, ist klar.
Ja.
Geil.
Ja.
Also auf jeden Fall, genau, würde ich gucken, dass du eben nicht zu zeitnah zum Schlaffenster isst, weil du halt nicht direkt im Anschluss pennen gehen kannst. Ist ja nicht so, dass du isst und dich danach sofort ins Bett legst und schläfst, weil, okay, dann musst du halt erstmal vielleicht noch den Abwasch machen oder sowas, dann nochmal Zähne putzen und sowas, ne? Das dauert auch seine Zeit. Also ich kann erfahrungsgemäß sagen, dass wenn ich zum Beispiel in der Off-Season meine letzten Mahlzeiten auch immer weiter nach hinten rausgeschoben habe, dass sich dann auch natürlich mein Schlaf, immer mein Einschlafzeitpunkt immer weiter nach hinten versetzt hat. Also wenn du einfach versuchst, ne, früher deine letzte Mahlzeit zu konsumieren, dann kommst du auch automatisch früher ins Bett.
Ja.
So, das ist halt so eine Sache. Und ja, ich würde natürlich schauen, dass die Mahlzeit eben nicht so groß ist, dass du halt irgendwie eine Belastung im Magenbereich eben hast. Wenn du halt wirklich einen vollen Bauch hast oder so, einfach merkst, ey, das wird gerade jetzt noch verdaut und so. Also sollte einfach keinen Ballast irgendwo darstellen. Damit habe ich jetzt zum Beispiel gerade in der Diät gar kein Problem. Ne? Also ich könnte wahrscheinlich essen und auch direkt eine große Portion essen und dann im Nachgang direkt schlafen. So mache ich es auch gerade. Ich habe meistens immer noch für mein Abendessen immer noch so ungefähr 1000 Kalorien offen. So von meinen 2200 an Low Days. Bleibt schon, sag ich mal, ungefähr die Hälfte dann für abends übrig und die esse ich meistens so zwischen 20 und 21 Uhr und ich plane dann so um 23 Uhr pennen zu gehen. Das passt wirklich wunderbar.
Das passt aber auch gut.
Werd dann, ne, ich esse dann, leg mich dann auf die Couch, gucke irgendwas und merke dann, dass ich dabei dann schon auch schon voll müde werde und dann meistens auch schon irgendwie einpenne. Genau, aber sollte halt eben auch nicht zu wenig sein. Also mit einem Loch im Bauch lässt sich auch einfach nicht so gut schlafen. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt hier vielleicht vom Kontext einer Wettkampfvorbereitung sprechen, wo der Körperfettanteil eh schon gering ist, der Körper eh schon in Alarmbereitschaft ist, dann wird er dich, wenn du vielleicht 6 Stunden vorm Schlafen gehen, wenn du da schon deine letzte Mahlzeit drin hast, dann wird er dich am Morgen auch viel, viel früher wieder wach machen und dir sagen, hey, hör mal auf zu schlafen, geh jagen, erleg diesen fucking Säbelzahntiger. Von daher, also in der Prep habe ich bisher immer die Erfahrung gemacht, tendenziell mehr Kalorien am Abend haben mir immer sehr, sehr gut getan. Und ja, ansonsten würde ich da vielleicht noch ein bisschen auf die Flüssigkeitszufuhr gucken. Das ist vielleicht auch noch so ein Thema.
Ja.
Ne, jeder kennt's. Es ist super individuell, es ist mega interessant, wie oft man nachts rausgehen muss, um auf Toilette zu gehen. In der Offseason habe ich so, da schlafe ich von mir aus auch 10 Stunden komplett durch, muss keiner auf Toilette.
Ja.
Jetzt in der Prep ist es gerade bei mir so, ich muss mindestens einmal raus aufs Klo. Ne, meistens ist es dann auch, wie gesagt, am frühen Morgen. Manchmal gehe ich danach nochmal pennen. Also ist echt alles noch ziemlich gut, aber ich habe auch schon Erfahrungsberichte gehört, wo Leute 4-5 Mal die Nacht wirklich aufstehen müssen, um auf Toilette zu gehen. Davon bin ich bisher echt verschont geblieben, da bin ich sehr, sehr dankbar. Und wenn man damit, ich sag mal in Anführungszeichen, Probleme hat oder einfach merkt, hey, man muss halt häufig in der Nacht aufs Klo gehen, dann schaut auf jeden Fall, dass ihr die Flüssigkeitszufuhr im Laufe des Tages oder vor allem je näher es dann zum Schlafzeitpunkt geht, so ein bisschen runterfahrt, dass ihr dann vielleicht einfach guckt, dass ihr morgens mehr trinkt und dann abends nicht mehr so tief ins Glas schaut. Ich muss sagen, fällt mir manchmal richtig schwer, so, weil ich habe dann so meine letzten Kalorien gegessen, bin dann durch, hätte aber noch mega Bock irgendwie weiter zu essen oder so und das Einzige, was einem dann noch bleibt, sind halt die geilen Leitgetränke. So.
Ja.
Da bin ich auch gerade nicht am Sparen, jeden Tag immer eine schöne 7-Up Free oder eine Cola Zero koffeinfrei, steht immer gekühlt im Kühlschrank, griffbereit. Ne?
Ja.
Und da muss ich dann immer schon mal gucken, dass ich dann nicht zu viel davon wegsaufe. Aber ja, das wäre noch so ein Punkt, da achte ich jetzt auch, wie gesagt, so ein bisschen drauf, dass man da einfach nicht geweckt wird, weil man Harndrang hat.
Ja, auf jeden Fall. Ja, würde ich auf jeden Fall auch, ja, zustimmen.
Haben wir noch einen Punkt zum Schlaf?
Zum Schlaf.
Glaub nicht, ne?
Nö,
Das
ich würde
passt.
sagen, haben wir eigentlich soweit ganz gut
Ja,
beleuchtet, würde ich
ja.
sagen.
Wie lange sind wir drin? In?
Das ist jetzt die Frage. Unter einer Stunde, also fast eine Stunde, würde ich fast sagen.
Oh, crazy.
Also ein bisschen was haben wir auf jeden Fall geschnackt.
Ja, sollen
Dann,
wir cutten hier?
ja, ich würde sagen, wir hatten uns
Reicht,
ja
ne?
eigentlich noch einen Punkt überlegt, aber den können wir den auch einfach fürs nächste Mal noch mit reinnehmen. Ist dann
Machen
auch
wir.
ganz interessant, glaube ich, noch.
Ja, finde ich auch.
Ja, dann natürlich noch, wie
Sehr geil.
immer, der Spotify-Track, der obligatorische.
Oh ja, da habe ich auch direkt einen
Ja.
von Capital Bra und Angie. Der heißt Unter Verdacht. Super, super Track. Ich glaube, die beiden sind jetzt in einem Label oder diese Angie ist jetzt bei Capital irgendwie mit drin. Und gut am Kommen, der Junge. Also der echt ein guter Rapper. Kann man sich mal anhören.
Dann nehme ich Kids from the Block von Luciano. Den feiere ich auch, der ist auch ganz nice. Kann sich auf jeden Fall auch ganz gut geben.
Safe. Sehr
Ja.
geil. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. 4 Weeks Out, INBA Niederlanden. 6 Weeks Out, INBA Grand Prix Ungarn. Und ich glaube, 11 Weeks Out, Deutsche Meisterschaft GmbF. Wird spannend. Wie gesagt, bei YouTube gibt es jetzt auch vermehrt Content. Ihr seht es auch gerade vielleicht. Wir haben eine neue Cam am Start und so. Quality. Gebt mal Bescheid, ob euch das Bild taugt für alle, die auf YouTube zugeschaut und zugehört haben. Ansonsten, wie immer, mit dem Code Hyper könnt ihr bei esn.com den Bestpreis ergattern. Der Code passt sich immer an die jeweiligen Rabattaktionen an, die wöchentlich wechseln. Ihr könnt ihn also durchgängig verwenden und immer das Beste rausholen, den besten Preis auf ESN-Produkte bekommen. Und ja, damit natürlich auch den Podcast unterstützen. Vielen, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, hören wir uns
In 2 Wochen,
in
ne?
2 Wochen. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao,
Haut rein,
ciao.
ciao, ciao.